Dann kommen wir der Seligpreisung zum Vers 8. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wörtlich heißt es die reinen des Herzens. Ich denke, wir haben hier ein Zentralthema. Wir wissen ja, der Jesus hat es so formuliert, dieses Glückselig, das immer heißt, du bist sogar zu beneiden, wenn es so ist. Und hier sagt die Bibel, das ist eigentlich die große Bedingung, dass man Gott wirklich schauen kann, dass man Gott begegnet. Und wir haben hier eines der zentralsten Themen der ganzen Heiligen Schrift. Und zwar, das ist das Thema Reinsein oder Reinigung. Und rein oder gereinigt werden muss man nur, wenn man schmutzig ist. Und ich denke, das ist ein Punkt, der geistlich eine riesige Rolle spielt. Wenn ich nichts wüsste vom Sündenfall und sehe nur der Mensch, wie er reagiert, sehe, was bei einem Menschen passiert, wie auch Menschen guten Willens, wie sie reagieren, dann musst du zum Schluss kommen, da stimmt etwas nicht. Gell? Und ich denke, hier haben wir jetzt eine der größten Wahrheiten, die eine ungeheure Rolle spielt. Und das Wichtige ist für uns Menschen, man spürt es nicht. Der Großteil von dem, was sich geistlich abspielt und diese Forderung von Gott, dass man gereinigt werden muss, dass man überhaupt Gott schauen kann, dass man mit Gott in Kontakt kommt, das ist etwas, das man nicht fühlt. Der Mensch fühlt es ja nicht. Er ahnt das, was nicht stimmt, aber er weiß es nicht. Und die einzige Quelle, die uns das mitteilt, was hier los ist, ist die Heilige Schrift. Und darum ist es so wichtig, dass man hier einfach auf den Herr hört, was er uns mitteilt. Und es beginnt eigentlich in 1. Mose 2, Vers 17. Und die Bibel ganz klar zu Adam und Eva, den ersten Menschen sagt, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Es steht im Hebräischen wörtlich, wirst du des Todes getötet, also Tod getötet. Also die Bibel betont hier den Tod und sagt klipp und klar, wenn ihr hier ungehorsam seid, dann wird etwas passieren. Und zwar, ihr werdet dann letztendlich der geistliche Tod sterben. Und wir wissen ja in 1. Mose 3, wie es hier eintritt, ab Vers 1. Und Adam und Eva haben ja gewusst, dass wenn sie es tun, dass was passiert. Sie sagen ja klipp und klar, Gott hat ihnen den Tod angedroht. Und dann in Vers 4 sagt ja der Teufel zu ihnen, keineswegs werdet ihr sterben. Die Frau diskutiert mit ihm und dann legt er sie herein, so wie der Teufel immer lügt. Er zeigt ihr, das ist eigentlich der Beginn der Augenlust und der Fleischeslust, er zeigt ihr den Baum und dann heißt es, dass es eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre. Dann gibt sie ihren Mann und er isst. Und dann heißt es ab 7, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, sie erkannten, dass sie nackt waren und so weiter, ist schon zur Sündenfall eingetreten. Und jetzt ist etwas da und das ist jetzt das Ungeheure. Die Ursünde hat der Teufel begangen. Das ist eigentlich Jesaja 14 und Ezekiel 28. Er hat die Ursünde begangen, indem er als schirmender Cherub praktisch den Aufstand gegen Gott gemacht hat. Und dadurch kam der Dreck, dadurch kam die Sünde, dadurch kam das Elend. Jetzt hat er hier Adam und Eva infiziert. Und so kommt jetzt plötzlich Schmutz. Jetzt kommt Sünde. Jetzt kommt etwas, das Gott letztendlich nicht nur hasst, sondern auch nicht will. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, Gott kann das Unreine nicht einmal ansehen. So heilig ist er. Und jetzt verseucht der Teufel die Menschen, dass sie von Gott getrennt sind, wegen ihrer Sünde. Und Sünde ist immer Unreinheit. Wegen dem, was jetzt in sie hineingekommen ist, das ist das, was hier passiert. Dann 1. Mose 6, Vers 5 zeigt die Bibel relativ einfach, was hier passiert ist. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Also die Bibel geht jetzt schon so weit und sagt, der Sündenfall hat eine Folge gehabt. Da ist nicht nur Schmutz entstanden innerlich, da ist nicht nur geistlicher Tod entstanden, sondern die Bibel sagt, jetzt ist das Trachten, was ein Mensch will, und das ganze Gebilde der Gedanken letztendlich ist so, dass es grundsätzlich böse ist. Und wenn du das erkennst, dann erkennst du die Weltgeschichte. Dann weißt du, warum, obwohl wir alle genügend Nahrungsmittel haben, ganz viele Millionen von Kindern verhungern. Du weißt, warum es Mord und Totschlag gibt. Du weißt, warum es ein Regime gibt wie in Nordkorea. Das alles ist letztendlich logisch erklärbar, weil es aus dem Sündenfall rauskommt. Du weißt, warum Ehe zerbrechen. Du weißt, warum Menschen psychisch zerstört werden. Das alles ist letztlich nur eine Folge des Sündenfalls. Wir haben als Menschen gar kein Problem als der Sündenfall. Und 1. Mose 8, 21, da zeigt die Heilige Schrift nochmals, dass Gott sich hier besänftigen lässt, aber im Mittelteil heißt es, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend auf. Das heißt, der Mensch wird nicht böse, er ist böse. Und ich habe das schon oft gesagt, ich kann es nur wiederholen, wenn ich kleine Kinder sehe und sage, oh, sind die schön. Ja, sie sind schön. Es ist wunderbar, wenn man kleine Kinder anguckt. Aber was mich bei meinen eigenen Kindern fasziniert hat, die waren noch nicht einmal bei Verstand. Die hatten noch kein Verständnis, kein Bewusstsein. Und die lagen in der Wiege drin und haben vor Wut gezittert. Da muss ich ja fragen, wo kommt das her? Wo kommt das Böse in dem Kind her? Die Eltern haben ihm nichts Böses getan, das Kind empfindet selber gar nichts, das kann überhaupt nichts beurteilen und zittert vor Wut. Meine haben sogar manchmal den Vorhang von der Wiege runtergerissen. Ja. Wisst ihr, da von einem unschuldigen Menschen oder von einem unschuldigen Kind zu sprechen, ist völlig sinnlos. Da ist das Böse da. Du siehst, dass die Bibel vollkommen stimmt. Vor Jugend auf, es ist drin. Und das, was drin ist, wirkt sich dann aus. Und jetzt erklärt die Bibel etwas, das ist ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu diesem geistlichen Schmutz, der sich hier ja äußert. In Epheser 2, 1 bis 3. Aber auch die, ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, ist der Sündenfall. Jeder Mensch ist tot in Sünde, aus einem ganz einfachen Grund. Weil in dem Moment, wie Adam und Eva gestorben sind, hatte die Gene von diesen zwei Menschen, es gab ja nicht mehr, hatte der geistliche Tod in sich. Jedes Kind, das dann geboren wurde von Adam und Eva, hat einfach der geistliche Tod in sich. Ich sage es mal übersetzt, nicht nur der Tod, sondern auch die Sünde und der Dreck. Und jetzt sagt die Bibel, sie waren tot in Übertretung und Sünden. Und das wirkt sich aus, praktisch, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Das heißt, dieses ganze Zeitalter, wo die Menschen auf dieser Erde leben, ist geprägt von dem. Wisst ihr, der erstgeborene Adams erschlägt seinen Bruder. Das ist das Erste, was er tut, Mord und Totschlag. Und wenn er dann einmal weiterlässt, dann siehst du, der eine sagt, normal wird was siebenmal gerecht, ich mache 77 Mal, es steigert sich also, es ist wie ein Schneeballsystem, das Böse wird immer schlimmer. Jetzt erklärt aber die Bibel etwas. Der Lauf dieser Welt, der ist so, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, der Teufel geht hin und wirkt aus der geistlichen Welt, die wir nicht sehen, wirkt er in die Herzen der Menschen hinein. Und es wird erklärt. Und zwar, das ist eine ganz böse Sache. Unter ihnen führten wir alle einst auch unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches, das ist die Sündenatur, und der Gedanken taten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Das heißt, der Teufel schickt uns die Gedanken in unsere Sündenatur rein und dadurch ist er eigentlich der, der die Menschen zu dem reizt, was sie tun. Aber der Mensch ist selber verantwortlich. Das ist das Problem. Er ist verantwortlich. Und das ist auch der Grund, wenn jetzt jemand gerettet wird, wenn jemand wieder geboren wird, dann ist ja das Problem da, dass er einen wiedergeborenen Geist hat. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Der Geist ist wiedergeboren. Die Seele ist eigentlich mein Bewusstsein, der Kampfplatz, wo es darum geht, lebt man jetzt geistlich oder fleischlich. Aber im Körper selber, in meiner Existenz, sitzt die Sünde. Und darum sagt Paulus,
in Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das sagt ein Paulus, der geistliche Mensch, der wohl als Wiedergeborener über diese Erde gelaufen ist. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und da schreit er ja, ich elender Mensch. Also er sieht hier, dass er hier verkauft ist. Und jetzt kommen wir zu diesem großen Block der Erlösung, wo Gott dann nicht nur unsere Sünde vergeben musste, sondern er musste auch etwas tun gegen diese Sündenatur, dass wir sie zum Schweigen bringen. Wir wissen, das ist das, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, dass der Herr hier alles getan hat. Wenn man es im Glauben annimmt, funktioniert es. Tut man es nicht im Glauben, ignoriert man es, dann ist auch bei uns eine Wirkung wie bei einem Ungläubigen. Das ist einfach Fakt. Das heißt, ein Gläubiger ist immer nur so viel wert von der vom geistlichen Niveau her, vom Gute her, solange er im Geiste wandelt. Wisst ihr, jetzt wissen wir ja, ich mache jetzt mal einen Schritt schon vorwärts. Wir wissen, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1, 7. Das heißt, nur wenn wir gereinigt sind, funktioniert die Erlösung. Nur wenn wir gereinigt sind, wenn wir wieder von dem Dreck, der in unserer Sündenatur drinsteckt und den jetzt der Teufel per Gedanke schickt, dauernd gereinigt werden, können wir mit Gott Gemeinschaft haben, ihn auch schauen, nicht mit unseren Augen, sondern mit dem Herzen, mit den Herzensaugen. Wo das nicht der Fall ist, sind wir disqualifiziert. Von daher ist die Reinigung der entscheidende Fakt im Leben eines Gläubigen. Wenn er nicht dauernd in der Reinigung lebt, hat er keine Chance. Genauso, wenn der Mensch nicht wiedergeboren wird, das heißt einmal richtig gereinigt wird von dieser ganzen Sünde, dass der Geist gereinigt ist und der Heilige Geist einziehen kann, hat er keine Chance. Und selbst der, der gerettet ist und der Heilige Geist wohnt in ihm, hat das Problem, dass es seiner Sündenatur immer noch der Rest dieser Sünde ist, der immer wieder produziert. Wandeln wir im Geist, wandeln wir im Licht, lassen wir uns dauernd reinigen, dann kommt der Mensch zur Ruhe. Ja, und darum sagt auch die Bibel Römer 3, 9 bis 20, das ist, ich sage mal so, die perfekte Darstellung des gefallenen Menschen. Er sagt hier im 9. Vers im Mittelteil, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wenn die Bibel das Wort Juden und Griechen nennt, meint sie alle Menschen, weil Jude ist das auserwählte Volk und Grieche steht für die Heiden, also für die Nichtjuden. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist. Keiner. Wisst ihr, auch wenn man heute hingeht und die Menschen sagen, oh, der Mahatma Gandhi, was der getan hat. Oh, die Mutter Teresa, was die getan hat. Und du siehst die Menschen, die Gutes tun. Die Bibel sagt, ja, sie versuchen Gutes zu tun, aber faktisch, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wir können zum Beispiel der geistliche Dreck, der in uns drin ist, dieser, also was geistlicher Dreck ist jetzt vielleicht schon gewagt, dieser Dreck, der uns geistlich beschmutzt, so muss man sagen, wir sehen den nicht, wir spüren den nicht. Selbst wenn wir es gut meinen, ist dieser Dreck da. Und darum ist so wichtig, dass wir unser eigenes Verständnis durch die Bibel ersetzen und sagen, was sagt Gott dazu? Und das, was er sagt, ist Fakt und nicht, was wir empfinden. Du kannst mir sagen, ich fühle mich vollkommen rein und Gott guckt dich an und sagt, du bist dreckig. Du bist sündig. Wisst ihr, darum ist immer die Frage, wie siehst du mich, Herr, dass ich bete, sag, Herr, wie siehst du mich? Und in der Schrift nachgucken, Jesus sagt hier ganz klar, es ist keiner, der gerecht ist. Nicht ein einziger. Keiner. Wisst ihr, wenn ein Mensch nicht wiedergeboren ist, wenn er nicht der Herr Jesus findet und ihm die Sünde vergibt, dann ist er nicht gerecht, weil der Herr Jesus die Gerechtigkeit Gottes ist. Das heißt, dann ist er disqualifiziert. Er kann noch so lieb sein. Wisst ihr, wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Und es gibt Leute, die nicht wiedergeboren sind, die sind freundlicher und lieber wie die Gläubigen. Das ist aufhackend. Aber es nützt nichts, weil das kann auch Charakter sein. Wisst ihr, es gibt auch Menschen, die haben einen ganz flachen Charakter. Die findet alles nett, alles lieb, alles schön, die sehen kein Problem. Das gibt so Leute. Ist die Frage, sind die zu beneiden oder nicht? Also ich beneide sie nicht, weil die merken ja nichts. Bei denen ist immer alles schön. Man sagt Bibel, es ist keiner, der verständig ist. Das heißt, keiner, der es versteht. Wisst ihr, damit ist doch der Mensch A, vollkommen weg von jeder Gerechtigkeit, vor Gott völlig disqualifiziert. Er versteht gar nichts. Und gleichzeitig sagt die Bibel, es ist keiner, der nach Gott fragt. Keiner fragt die Wirklichkeit nach Gott, sondern jeder spielt sein eigenes Spiel. Und dann sagt er in 12, sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Also keiner, auch nicht einer, keiner, alle, keiner, auch nicht einer. Also Entschuldigung, kann man noch radikaler sagen, keiner? Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Es hat mal jemand gesagt, das war gar nicht so dumm, hat gesagt, das Dritte Reich Hitler war eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, von der Wurzel her und wie sich das geäußert hat, eigentlich nur Worte. Wenn du mal die Rede von Goebbels im Sportpalast in Berlin gehört hast, es waren Worte, aber dämonische Worte. Das sind ja die Alliierten, also englisch-amerikanische Reporter sind aufgesprungen, als er geschrien hat, wollt ihr den Totalen kriegen? Haben geschrien, ja. Weißt du, das ist Dämonie. Und darum sagt er, ihr Kehle, das was rauskommt, ist ein offenes Grab, da ist der Tod drin. Mit ihren Zungen betrügen sie. Das ist auch der Grund, warum die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Lügner. Nur die Heilige Schrift ist die Wahrheit. Nur der Herr Jesus ist die Wahrheit. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wenn jetzt ein Mensch im Lichte wandelt, im Geist wandelt, dann ist er ehrlich und ist ein Mensch, der die Wahrheit sagt. Sobald er ins Fleisch fällt, kommt die Lüge. Es ist schrecklich, aber ist so. Und die Bibel sagt, sie betrügen mit ihren Zungen, Otterngift ist unter ihren Lippen. Das ist jetzt wieder ein Hinweis auf den Teufel. Das heißt, der Teufel inspiriert die Menschen, dass sie der gleiche bösartige Ansatz entwickelt wie er selber. Und das kommt oft über die Lippe. Und dann sagt er, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Wisst ihr, der Mensch kann so bitter werden, wenn du Leute mal siehst. Ich habe ja in meinem Beruf jahrelang Leute erlebt, wenn sie verbittert sind. Ich kann mir nicht vorstellen, was da rauskommt. Da kommt so viel Böses und so viel Unzufriedenheit, gell? Und dann sagt er, dann kommt es letztendlich zur Tat. Das war ja im Dritten Reich auch so. Zuerst war es nur Worte und dann kam es zur Tat. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Dann hast du eine Spur. Wisst ihr, du musst, wenn du einen Menschen beurteilen willst, musst du mal nach einer Zeit, bei uns Älteren ist das relativ einfach, wir haben schon das meiste hinter uns, aber wenn du mal guckst, was da für eine Spur ist, dann siehst du, was man für Spuren hinterlassen hat. Man hinterlässt ja Spuren in seinem Leben. Und diese Spuren kommen von diesem Sündenfall. Und er sagt, also Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Das ist ja wohl eine harte Aussage. Er sagt nicht, es gibt böse Menschen, es gibt gute Menschen. Er sagt, grundsätzlich ist der Mensch so, dass er Verwüstung und Elend erzeugt. Wisst ihr, und von daher sage ich es mal ganz hart, wenn ein Mensch die Illusion hat, dass er ohne Herrn Jesus, ohne gerettet zu sein, in dieser Welt einigermaßen normal leben kann, er hat keine Chance. Weil das System, das geistliche System, das teuflische, ist so stark, dass die ganze Zeit dieses Böse, diesen Dreck, diesen geistlichen Tod, diese Lüge produziert. Das ist auch der Grund. Entschuldigung, wenn ich jetzt hingehe und mir zum Beispiel Nachrichten ansehe oder Nachrichten in der Zeitung lese oder mir Nachrichten anhöre, ich muss innerlich immer mir bewusst sein, das, was da gesagt wird, ist nicht die Wahrheit, sondern du wirst manipuliert. Ich habe mal einer Kollegin versucht klarzumachen, dass das so ist. Da ging es darum, ich habe es ja schon mal erzählt, aber das hat mich immer beeindruckt. Ich habe zu ihr gesagt, wir haben gestritten wegen einem Punkt. Ich habe gesagt, das stimmt nicht, da ist was anderes passiert. Sagt sie, doch, das ist so. Dann sage ich, wie kommst du da drauf? Das war gerade die Kollegin, wo ich gemeint habe, wo alles lieb und nett gefunden hat. Dann sagt sie, es kam im Fernsehen. Dann habe ich gesagt, ist dir klar, je nachdem, was du für einen Sender hast, hast du einen politischen Redakteur. Der ist entweder politisch links, rechts, in Mitte oder gar nirgends angesiedelt. Und der wird dir genau das erzählen, was er hören oder sehen will. Und er will dir genau das beibringen, wo er Interesse hat, dass du diese Meinung hast. Wisst ihr, und da, wenn man dir lang genug sagt, ein Kreis ist viereckig, irgendwann glaubst du es. Das ist Fakt. Wenn man dir irgendwann lange genug sagt, der Mensch ist gut, irgendwann glaubst du es. Obwohl es verlogen ist. Das ist genauso mit den neuen Strömungen. Es kommen immer Zeitgeistströmungen. Gell, wenn du jetzt hörst, zum Beispiel damals sagt, es gibt keinen Unterschied mehr von Mann und Frau, dann muss ich sagen, Entschuldigung, ein kleines Kind weiß, dass es nicht stimmt. Aber wenn du das die Leute lang genug vorkaufst, irgendwann glauben sie alles. Und wenn es völlig Unsinn ist, sie glauben alles. Wisst ihr? Und von daher sagt die Bibel, es geht über die Zunge, die der Teufel inspiriert. Und letztendlich führt das alles zu Elend. Wisst ihr, was ganz wichtig ist, wenn ihr Geschichte studiert, große Friedensaufbrüche, zum Beispiel Französische Revolution, endet in der Regel immer Blutbad. Ist keine Frage. Humanismus heißt Herrschaft des Teufels, weil der Mensch vom Teufel beherrscht ist. Wissen Sie, es gibt keine guten Leute, keine guten Menschen. Darum können sie nicht Gutes produzieren. Die Bibel sagt, hier sind alle böse. Alle verdorbt. Und wenn jetzt der Mensch zur Herrschaft kommt, wenn man nicht mehr Gott über sich akzeptiert, sondern der Mensch tut, was er will, dann letztendlich hast du Elend, Verwüstung. Dann hast du Mord, Totschlag, Krieg. Das ist der Normalfall. Wissen Sie, und du musst ja nur bestimmte Nachrichten nicht senden, bestimmte Tatsachen nicht sagen. Irgendwo kannst du dann die ganze Masse manipulieren. Und die Bibel sagt, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Wer ist der Friede? Epheser 2, 13 und 14. Durchs Blut Jesu habe ich Friede mit Gott und mein Friede ist der Herr Jesus. Sie kennen den Friede nicht, sie kennen den Herr Jesus nicht. Und darum ist auch Vers 18, keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und jetzt erklärt die Bibel was ganz einfach. Sie sagt, das mosaische Gesetz hat es festgehalten als Gesetzbuch. Und jetzt sagt sie hier in 19 im Schluss, dass alle Welt vor Gott schuldig sei. Und sagt, keiner kann aus eigener Gerechtigkeit, die hat er ja nicht, oder aus dem Gesetz heraus, das verdammt ihn, gerechtfertigt werde, sondern sagt klipp und klar, das Gesetz ist nur dazu da, mir Vollerkenntnis der Sünde zu produzieren. Und was hat es, wenn ich das Gesetz sehe, das Gesetz ist ein Gesetzbuch. Das mosaische Gesetz sagt, wenn du Vater und Mutter schlägst, musst du sterben. Das ist ein Todesurteil. Ich habe es erlebt, wo Bekannte von mir, Verwandter, hat der Mutter vor allem geschlagen, Gott hat ihn getötet. Die Bibel sagt, wenn du bestimmte Sünde begehst, Okkultismus, Zauberei, musst du sterben. Wenn du bestimmte sexuelle Sünde begehst, auch Abartigkeiten, die Bibel verurteilt, wirst du sterben. Sie verurteilt das alles und sagt, du wirst sterben. Sie sagt klipp und klar, Todesurteil. Und darum sagt Römer 4, 15, das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Dann kommt der Zorn Gottes über die Menschen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Mensch hat das Sündenfall in sich, eine Quelle des Schmutzes, eine Quelle des Todes, eine Quelle der Sünde. Und die Bibel sagt, Gottes Zorn ist über das alles ausgelöst. Römer 1, 18 bis 32 ist einer der Kataloge. Es gibt insgesamt drei große Kataloge. 1. Korinther 6 ist auch einer und Galater 5. Aber das ist jetzt hier ein zentraler. Da heißt es, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das heißt, der Mensch will gar nicht die Wahrheit. Wisst ihr warum? Das ist ganz einfach. Dann kann er nicht mehr tun und lassen, was er will. Das ist das Problem. Das Problem ist einfach, der Mensch will die Wahrheit nicht, weil dann kann er nicht mehr machen, was er will. Er sagt hier ganz klar, der Bibeltext, das von Gott Erkennbare ist da. Sie haben sogar gewusst, dass ein Gott ist, haben ihn aber nicht geehrt, haben ihm nicht gedankt. Jetzt kommen wir wieder Vers 21. In der Mitte, ihre Gedanken sind in nichtigen Wahn verfallen. Wo kommen die her? Epheser 2, 1 bis 3. Der Teufel hat der Menschen, ist ihre Sündenatur angesprochen. Und die Bibel sagt ja, keiner ist verständig. Jetzt sagt sie weiter, ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, da sie sich für weise hielten. Der Mensch glaubt ja immer, er ist weise, er ist edel, er ist gut. Gell? Und man sagt immer, wenn nur alle Umstände gut wären, dann ist der Mensch gut. Das ist Kommunismus. Kommunismus heißt, ich muss nur das Umfeld perfekt machen und dann ist der Mensch gut. Ihr müsst mal statistisch nachprüfen, wie viele Millionen Tote das erzeugt hat. Nur China. Wie viel der Mao Zedong Menschen umgebracht hat, Kommunismus. Das ist das Gute. Oder man muss gucken, wie viel Stalin umgebracht hat. Hitler war ein Massenmörder, aber Stalin war genauso einer. Und Mao Zedong war ein Massenmörder. Alle diese ideologischen Richtungen und der Nationalsozialismus war genauso eine teuflische Richtung. Die haben alle Massenmorde ausgelöst. Und immer wenn dann Kriege waren unter diesen Leuten, die haben sich ja teilweise gegenseitig bekämpft, dann kommt es zum Genozid, zum Völkermord. Und wir müssen mal gucken, in den ganzen Kriegen ist auch Völkermord, dass ganze Völker ausgerottet wurden. Im Ersten Weltkrieg die Armenier, aber nicht nur die Armenier, auch die Aramäer, auch die Griechen, also alle christlichen Völker wurden damals von dem Islam, vom muslimischen Herrscher ausgerottet, wobei man noch vorsichtig sein muss, wo die Motivation war. Teilweise war es auch wieder politisch, weil die Jungtürken waren schon, sagen wir mal, eine sehr radikale politische Richtung. Aber gleichzeitig, jetzt kommen wir zu dem, was sehr unangenehm ist, vom Deutschen Kaiserreich unterstützt. Die haben das gewusst. Das Brutale. Dann im Zweiten Weltkrieg wieder Völkermorde. Wisst ihr, zum Beispiel, niemand redet darüber, weil das ist dann stillschweigend totgeschwiegen worden. Ustaschi-Aufstand im alten Jugoslawien. Also bevor es Jugoslawien gab. Hier Völkermord untereinander. Das sind Dinge, da reden wir nicht drüber. Dann die Ausrottung der Indianer von den Amerikanern. Das ist Völkermord. Entschuldigung, das gab es immer. Der Mensch ist ein Mörder. Warum ist er ein Mörder? Weil der Teufel der Lügner und Mörder von Anfang an ist. Darum ist der Mensch ein Lügner und Mörder. Das heißt, jetzt muss man sich ja mal überlegen, das ist alles Schmutz und Dreck und bösartig. Das ist ja so, der Mensch hat es in sich, darum produziert das die ganze Zeit. Du kannst putzen zu Hause, wie du willst. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Quelle hast, wo Öl oder Ruß dauernd rauskommt, da kannst du putzen, wie du willst. Das geht nur ein paar Sekunden, dann hast du den Dreck wieder. Also musst du die Quelle verstopfen. Und das ist das, was Gott getan hat mit der Erlösung. Er gibt uns ein Mittel, dass wir die Quelle verstopfen können und dass wir gereinigt werden können. Und dann hat der Teufel keinen Einfluss auf uns. Dann sind wir keine Lügner und dann haben wir dieses Bösartige geblockt. Aber das geht nur, wenn wir im Glauben die Erlösung annehmen. Und nach der Wiedergeburt im Geist gewandelt, also das weiter praktizieren, dass wir das blockieren. Wisst ihr, und die Lehre, da man sagt, einmal bekehrt, immer gerettet, alles ist dann wunderbar, Entschuldigung, die Praxis zeigt doch, was los ist. Weißt du, hast du dann Leute, die das erlebt haben und wieder geboren sind, die haben das geglaubt, das ist alles wunderbar. Dann begehen beide Ehebruch, beide wiedergeborene Leute, teilweise ein führender Mann im Reich Gottes, begehen Ehebruch. Versteht? Und dann sagt man nur, es ist vor Gott. Ja, Entschuldigung. Weißt du, wenn die Bibel ernst nimmst, muss ich sagen, keine Illusion. Es wandelt jemand im Geist, dann ist er so, dass er das produziert, was Gott will. Es bleibt jemand in Christus und wandelt im Geist, dann erreicht das Ziel. Wenn er das nicht tut, geht er unter. Warum ich überhaupt nicht rede? Fahrlässig, das die Leute zu verschweigen. Die Bibel sagt, sie haltet sich für weise, sie denken sogar, sie sind geistlich, sie sind menschlich wunderbar. Er sagt, sie sind zu Narren geworden. Jetzt kommt etwas und das ist vielleicht das härteste Gericht, das es gibt. Wisst ihr, was Wir glauben immer, oh, wenn Gott mit seinem Zorn zuschlägt und ein Gericht über uns gibt. Ich glaube nicht, dass das härteste Gericht ist. Ich glaube, dass wenn Gott in seinem Zorn uns züchtigt, uns einen Krieg gibt, übrigens, ich warte auf den Krieg, muss ich ganz klar sagen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, heilsgeschichtlich. Das kannst du durch die ganze Kirchengeschichte, durch die ganze Menschheitsgeschichte beobachten. Wenn ein Volk und eine Nation, und jetzt haben wir die ganze Welt, es ist nicht ein Volk und eine Nation, sondern die ganze Welt, wenn die so verkommen ist, so verderbt ist und Gott so ins Angesicht lästert, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das jetzt voll, ich sage es mal vorsichtig, das Hervorbrechen der Gesetzlosigkeit. Die Bibel sagt, aus dieser Gesetzlosigkeit, 2. Thessalonicher 2, ab Vers 1, wird der Gesetzlose, der Antichrist, kommen. Entweder ist das jetzt schon der Endspurt, wo der Antichrist dann auftritt und das voll perfektioniert. Oder wenn das noch nicht ist, wenn wir die Phase noch nicht haben, dann hat Gott es immer so gemacht. Er hat dann diese Vorbereitungsphase, wo der Teufel das versucht hat, aber Gott hat es noch nicht zugelassen, hat er beendet mit einem Krieg oder mit einer Katastrophe. Es wird entweder jetzt das Antichristliche explodieren oder ein Krieg geschehen, ohne Frage. So läuft Heilsgeschichte ab. Wisst ihr, jetzt kommt das Brutale, das Gericht. Wenn Gott nämlich Gerichte gibt, ist das immer Gnade, weil er dann versucht, die Menschen zur Vernunft zu bringen. Nach jedem Krieg hast du Erweckung. Am Zweiten Weltkrieg hast du Erweckung gehabt. Aber jetzt sagt die Bibel in Vers 24, darum hat sie Gott dahin gegeben. Das heißt, Gott gibt dahin. Das ist das schlimmste Gericht, das es gibt. Das heißt ganz einfach, Gott lässt dich tun, was du willst. Er lässt dich einfach machen, was du willst. Er ruft dich nicht mehr, er ermahnt dich nicht mehr, er straft dich nicht mehr, er tut gar nichts. Er lässt dich einfach laufen. Wisst ihr, was das heißt? Damit bin ich ein Spielball des Teufels. Und dann hast du sowas, wie damals passiert ist bei Hitler, aber genauso passiert ist dann im Kommunismus. Du siehst, wie dann diese Dinge alle passieren. Und zwar, er sagt, Gott hat sie dahin gegeben in die Begierden ihres Herzens. Und jetzt kommt das, worum wir ja über die Reinigung reden. Wisst ihr, das ist jetzt nur Vorspann. Wir reden über Reinigung. Jetzt sagt er nämlich, die Begierden des Herzens, diese Ausgeburt der Sündenatur und das, was der Teufel in einem tut, die Begierden der Herzen sind so, dass das Dahingegebensein bewirkt, dass wir zur Unreinheit hingegeben werden. Das heißt, wir kommen einfach in die Unreinheit hinein. Das heißt, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Jetzt kommt die Sünde. Die, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und den Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Amen. Und das ist immer so gewesen im Römischen Reich. Du kannst hingucken, wo du willst. Diese großen Gewaltherrscher haben alle fast göttliche Anbetung, oder manche haben es offen gesagt, sie haben göttliche Anbetung gefordert. Der Mensch wird angebetet. Und damit die Sünde und damit der Teufel. Jetzt sagt Bibel 26, darum hat sie Gott dahin gegeben. Jetzt sagt er, wie das geht. Das haben wir ja jetzt weltweit, entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde, haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Das heißt, wenn diese sexuelle Praktiken zum Normalzustand werden, dann ist das nicht ein Fortschritt im Humanismus, sondern ist ja dahingegeben sei Gottes. Das hat bloß keiner der Mut, das zu predigen und zu sagen. Wir sind unter einem furchtbaren Gericht, dass weltweit diese Praktiken alle der Normalzustand sind, ist eine Folge von Gericht. Wir sind da hingegeben. Jetzt kommt die Frage. Sind wir schon hingegeben, dass jetzt der Antichrist kommt, das voll total radikalisiert? Oder kommt der nächste Krieg? Eins vor einem kommt. Gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, da steht im Griechischen das Wort Epignosis. Das heißt, sie wollten Gott nicht wirklich erkennen. Da steht Vollerkenntnis würdigten. Das heißt, sie wollen nicht wirklich das, was Gott sagt, das wollen sie nicht. Es kommt wieder, müssen wir mal gucken, es kommt dreimal hintereinander das Wort dahingegeben. Hat Gott sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Also diese sexuelle Praktik ist ein Zeichen des Dahingegebenseins. Und jetzt sagt er, eine Folge davon ist, dass dann die Sündenatur durch das Dahingegebensein auf den anderen Ebenen vollständig ausbricht. Ich sage es jetzt einmal vorsichtig. Jetzt kommt der Dreck hervor aus dem Herzen. Wisst ihr, darum sagt die Bibel, glückselig sind die, im Herzen rein sind. Sie werden Gott schauen, aber die werden Gott nicht schauen. Wisst ihr, auf die Idee zu kommen, dass Gott solche Leute durchkommen lässt, ist vollkommen irreal. Gott keine Sicherheit für seine Heiligkeit her. Es gibt nur eine Möglichkeit, mit Gott in Ordnung zu sein. Das ist das Blut Jesu Christi. Wäsch mich das Blut Jesu Christi, bin ich sofort in der Lage, Gott zu schauen, mit ihm in Gemeinschaft zu kommen. Wäsch mich das Blut Jesu Christi nicht, habe ich keine Chance. Das ist einfach Fakt. Jetzt erklärt er, das dahingegeben sei, ist nicht ein bisschen. Als solche, die voll sind. Wisst ihr, was bei voll noch übrig ist? Was ist bei voll noch übrig, wenn ein Glas voll ist? Nix. Voll ist voll. Voll ist radikal. Voll ist so, wenn noch ein bisschen mehr drauf kommt, wie voll ist überfließend. Voll sind von aller Ungerechtigkeit. Jetzt kommt die Ungerechtigkeit. Wisst ihr, zu glauben, wenn ich ein bestimmtes politisches System wähle, dann kommt die Gerechtigkeit, das ist vollkommener Irrsinn, die wird es nie geben unter Menschen. Wisst ihr auch, die kommunistische Gesellschaft, die ja sagtet, die Herrschaft des Proletariats, die sagtet, wir sind jetzt die arbeitende Klasse, die alles beherrscht. Jeder, wo ein bisschen Ahnung hat, die aus Rumänien kommen, wissen das, was Ceausescu war. Die haben den nicht umsonst so brutal hingerichtet samt seiner Frau. Ceausescu war brutal ohne Ende. Genauso, wenn du mal guckst, was in der DDR, was da überall passiert ist. Du hattest einen Kapitalismus, eben nicht einen breiten Kapitalismus, sondern nur eine kleine Gruppe. Das ist immer so, weil der Mensch egoistisch. Also da ist immer Ungerechtigkeit, voll Unzucht. Da steht im Griechischen Paranoia, da kennt man keine Grenze mehr. In allen moralischen Dingen, Sexualität, da kennt man keine Grenze mehr. Wisst ihr, ich bin tief überzeugt, ganz tief, dass wir viel schlimmer sind wie Sodom und Gomorra. Wisst ihr, Sodom und Gomorra war zwei, drei Städte. War Sodom und Gomorra eine Parallelstadt. Da war es schlimm. Aber bei uns ist die ganze Welt. Wisst ihr, wir sind viel schlimmer wie Sodom und Gomorra. Und die hat keine Medien. Wir haben Medien. Jetzt brüstet sie sich mit allem noch. Und Anwin, dieser große Wissenschaftler, sagte, sobald man offen mit dem umgeht und sich brüstet, wird diese Generation ausgelöscht. Das sind wir. Entweder Krieg oder der Antichrist. Dazwischen gibt es nichts. Voll Schlechtigkeit. Der Mensch wird immer böser und schlecht. Wisst ihr, ich weiß nicht, ist euch einmal aufgefallen, entweder ist das früher nicht bekannt geworden oder die Menschen vergehen sich immer mehr an Kinder. Auch die christlichen Kreise, wo sind wir hingeraten? Wisst ihr? Und dann bringen sie es um. Inzwischen gibt es Praktiken, wo der Höhepunkt ist, dass du jemanden umbringst. Die sind alle nicht mehr normal. Wisst ihr, da hat dieses Teuflische hat sie verseucht. Aber warum? Sie wollte Gott nicht dienen und dann gibt sie Gott dahin und dann packt sie der Teufel und dann kommt das raus, was wir heute haben. Habsucht. Wisst ihr, ich habe 43 Jahre vor Bank gearbeitet. Wenn ich euch etwas bestätigen kann, dann kann ich euch sagen, dass von Geld ein Mensch nie genug bekommt. Wenn einmal jemand da gepackt wurde, du kannst ihm Millionen geben, dann will er Milliarden. Du kannst ihm Milliarden geben, dann will er Billionen. Du kannst ihm geben, was du willst, er kriegt keine Ruhe. Weil das ist etwas Teuflisches, das schwelt. Wisst ihr, da geht es nicht darum, dass man ausgesorgt hat, sondern da kommt Gier. Ich habe schon Leute zittern sehen vor mir, wie Rauschgiftsüchtige wegen einer Aktie. Wie Rauschgiftsüchtige. Und dann kommt Bosheit. Der Mensch ist böse und diese Bosheit, die äußert sich auch im Praktischen. Wisst ihr, wenn du siehst, zu was ein Mensch fähig ist, wisst ihr, da gibt es ja Bosheit, da heißt ja nicht offen böse. Wisst ihr, Bosheit ist nicht offen böse, sondern Bosheit ist hinterrum. Wisst ihr, da ist man lächelnd und hinterrum wirst du verhetzt, wird über dich gelästert, wirst du verleumdet. Voll Neid. Wisst ihr, der Mensch ist nie zufrieden. Mordlust. Wisst ihr, warum wenig Mord geschieht? Das ist nur wegen der Obrigkeit. Wenn du mal die Berichte liest, was nach dem Krieg, wo es kein Gesetz gab, da haben die keine Hemmungen gehabt, einen anderen umzubringen. Das wird nur verhindert durch die Obrigkeit. Der Mensch selber ist ein Killer. Wieso? Und dann in der Religion passiert das ja auch. Das ist ja jetzt im Islam. Das hast du aber auch im Christentum gesehen. Muss mal gucken, was unter Calvin in Genf passiert ist. Da hat man aus ideologischen Gründen, wenn jemand nicht gepasst hat, dann hat man ihn umgebracht. Wisst ihr, die Puritaner haben eine Frau, eine junge Frau, eine Quäkerin, eine Predigerin, die haben sie aufgehängt, die Mutter von zwei Kindern, haben sie aufgehängt. angeblich aus geistlichen Gründen. Ein Puritaner ist hingegangen, hat der Statthalter genommen, ist zu ihm reingegangen und hat gesagt, ich habe nichts gegen dich. Der hat das Messer gezogen und ihn abgestochen. Jedes Mal, wenn er das Messer reingestochen hat, hat er gerufen, ich habe nichts gegen dich, aber du bist ein Feind des Evangeliums. Wisst ihr, müssen wir mal vorstellen, was da passieren kann, wenn die Bosheit einmal vom Teufel benutzt wird und der Mensch nicht mehr unter der Kontrolle des Heiligen Geistes ist. Wenn der Mensch nicht im Geiste wandelt, dann kann er noch so rechtgläubig sein. Er ist genau das gleiche Tier wie ein Ungläubiger. Das muss klar sein. Der einzige Schutz eines Gläubigen ist Wandel im Licht. Und der Wandel im Licht, 1. Johannes 1, 7 bis 9, beginnt mit der Reinigung durch Jesu Blut. Darum sagt unser Text, glückselig der, der reinen Herzens ist. Er wird Gott schauen. Er wird mit ihm Gemeinschaft haben. Die Bibel geht weiter. Streit. Wisst ihr, irgendwo geht es dir dann, sagen wir, auf den Nerv. Es ist immer Streit, auch in den christlichen Kreisen. Es ist auch immer Streit. Es ist immer Streit. Wo kommt das her? Das kommt aus dem Fleisch. Wenn man nicht im Geiste wandelt, haben wir Streit. Betrug. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen überall. Tücke. Tücke ist gelogene Gemeinheit. Dass du getäuscht wirst. Solche, die Gerüchte verbreiten. Das ist relativ einfach. Du musst nur Gerücht verbreiten. Du musst nicht einmal sagen, oh, ich habe nur gehört, das könnte ja sein, der Karl Hermann ist so und so und so. Das reicht. Es reicht vollständig. Es geht wie ein Lauffeuer durch. Der Dritte spätestens behauptet, es ist so. Wieso? Dann plötzlich hast du einen Ruf, Verleumder, Gottesverächter. Jetzt kommt es als Hauptwort. Wisst ihr, was Hauptwort heißt? Im Vers 29, das sind die es tun. Sie sind voll dieser Dinge. Aber jetzt sind sie Verleumder. Und sobald es als Hauptwort kommt, ist es zum Wesen geworden. Gottesverächter. Ich krieg dauernd Bücher und Material zugesandt. Vielleicht hört es diejenige, wo es mir schickt. Ich weiß inzwischen drei Namen, wo es mir schickt. Ist aber immer die gleiche Handschrift. Schickt man mir gotteslästerliches Material von Ideologen der alten DDR, kriege ich dauernd zugeschickt. Ich habe so ein fotografisches Gedächtnis, mir ist plötzlich aufgefallen, wo wieder so ein Buch kam. Moment mal, die Schrift kommt dir doch bekannt vor. Da habe ich die alte Kuvert, ich hamstre die, habe ich geguckt, alles Gleiche. Wisst ihr, das sind dann Leute Gottesverächter und die versuchen die Gottlosigkeit, die Verachtung Gott gegenüber weiterzugeben. Freche, die sind frech Gott gegenüber. Übermütige, denn er geht's wirklich gut, die haben keine Angst vor Gott, bis er anfängt, sie zu richten. Prahler, weißt, wenn du siehst, was die Leute von sich geben, wie sie angeben und wie sie hier tun, wie wenn sie Gott wären. Erfinderisch im Bösen. Wieso müsst ihr euch vorstellen, die erfindet immer noch Böseres. Ich habe ja mal, wo die Großkirche angefangen hat, extrem zu werden, auch der Abfall, habe ich immer geglaubt, jetzt kann man nichts mehr böser machen. Die erfindet immer wieder was. Da kommt immer noch was Verrückteres. Und dann den Eltern ungehorsam. Man will nicht mehr gehorsam sein. Ist einfach ein Fakt. Das ganze Leben einer Familie, das ganze Leben in bestimmten Strukturen ist auf Gehorsam aufgebaut. Ich habe mal eine Kollegin gehabt, ich war in für sich, hatte Weisungsbefugnis. Ich habe ihr was zum Arbeiten gegeben. Die hat das genommen und da war Stille. Und da denkst du, jetzt macht sie es. Plötzlich wirft die das in die Luft und brüllt, macht sie doch ihren Dreck allein. Wenn du in der Firma so arbeitest, was denkst du, was mit der Firma passiert? Oder wenn die Kinder nicht gehorsam sind, warum müssen die gehorsam sein? Weil sie noch keinen Verstand haben, weil die Eltern die Lebenserfahrung haben. Ist doch normal. Ihre Gemeinde, warum sagt die Bibel, es gibt Verantwortliche, die wird Gott zur Rechenschaft ziehen, aber dann, wenn sie was anordnen, dann ist halt so. Heute hast du überall Demokratie. Ist Demokratie biblisch? Nö. Demokratie ist, jeder darf mitreden. Im Endeffekt wird die Masse das tun, was man will, wer am meisten hat. Wenn du jetzt lauter Leute hast, die dahin gegeben sind, ja, haben die dann recht? Dann hast du per System, per Mehrheit die Teufelei. Das steuern wir zu. Darum sage ich, Krieg oder Antichrist. Unverständlich, treulos. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal. Treulos. Du kannst dich auf niemanden verlassen. Das ist ein Problem, auch in christlichen Kreisen. Treue. Wisst ihr, das Hauptmerkmal, was die Bibel sagt, ist vom Mitarbeiter, dass er treu ist. 1. Korinther 4, ab Vers 1 bis 6. Treue. Wisst ihr, entweder bin ich treu oder nicht. Das ist genauso in der Ehe. Meine Frau war meine einzige Frau. Ich habe die geheiratet und ich habe mal gesagt, bis dass der Tod euch scheidet, ist doch keine Frage. Ist doch normal. Wisst ihr, aber heute, oh ja, heute ist alles, wenn es mir nicht mehr passt. Ja. Und dann sagt die Bibel, lieblos. Lieblos heißt, das ist ein Wort, das kommt nur einmal in der ganzen Heiligen Schrift, Astorgos. Das heißt, keine familiäre Liebe. Das kommt nur einmal. Keine Liebe zur Familie. Das heißt, du kannst dich auch nicht mehr auf Kinder verlassen und die Kinder können sich nicht auf die Eltern verlassen. Das ist alles ist durcheinander. Du hast keinen Verlass mehr. Unversöhnlich. Und unbarmherzig. Wir haben ja gesehen, Barmherzigkeit, die glückselige Preisung, was das heißt. Jetzt kommt eigentlich eine furchtbare Aussage. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, laut mosaischem Gesetz, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Und dann wird das zum Normalzustand. Wenn es zum Normalzustand geworden ist, sagt Anwin, geht diese Generation unter. Das heißt, entweder kommt jetzt ein Krieg oder der Antichrist, ist verweilen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott noch lange zuguckt, was wir hier treiben. Das geht einfach nicht. Wieso Gott lässt sich nicht ins Angesicht lästern, so wie wir es tun, die westliche Welt. Und inzwischen ist ja so, dass nicht nur der Westen ist, sondern ist ja rundum. Ja. Gut, Bibel sagt, Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Es muss einfach klar sein, der Lohn ist Tod. Jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt. Wenn die Quelle bei mir nicht kontrolliert wird, das geschieht durch Wiedergeburt. Sobald mein Geist wiedergeboren ist, ist die Quelle zuerst mal verstopft. Wenn ich im Fleische lebe, kommt sie wieder. Aber dann bin ich gereinigt. Wenn ich nicht gereinigt werde, habe ich keinen Kontakt mit Gott. Wenn ich mit Gott nicht in Ordnung bin, ist die Gefahr, dass er mich dahin gibt. Und dann explodiert das Ganze. Epheser 5, 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Wisst ihr, das, was ich vorher erzählt habe, ein führender Mann im Reich Gottes und eine Frau, die haben beide einen Haufen Kinder, die verlassen ihre Ehe und begehen beide Ehebruch und ziehen zusammen und dann sagen sie klipp und klar, das ist vor Gott. Hier steht, ganz glasklar, Unreine, Unzüchtige, das sind Götzendiener, alle, die diese Dinge tun, letztendlich sind disqualifiziert vor Gott. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, einmal bekehrt und dann kann ich treiben, was ich will. Geht nicht. Ich laufe das Messer. Ich laufe das Gericht. Das muss die Leute klar sein. Dann sagen wir, oh, du bist gesetzlich. Ich muss sagen, Entschuldigung, was ist gesetzlich? Gesetzlich ist, wenn ich das mosaische Gesetz halten will. Das will ja keiner. Sondern hier geht es um Gehorsam, letztendlich Gott gegenüber. Epheser 4, 17 bis 19. Erklärt er nochmals. Er sagt, wir sollen nicht wandeln wie die Heiden, weil sie in der Nichtigkeit ihrer Einstellung wandeln. Jetzt heißt es in 18, deren Verstand verfinstert ist. Das heißt, wenn ich nicht gereinigt bin, nicht wiedergeboren bin, Jesu Blut nicht erlebt habe, dann bin ich verfinstert. Das heißt, mein Hirn ist nicht funktional. Also unverständig. Und zwar für Geistliches. Da kann ich für menschliche Dinge hochintelligent sein. Das sagt nichts. Aber für geistliche Dinge bin ich verfinstert. Die entfremdet sind dem Leben Gottes. Ich habe mit Gott nichts zu tun. Ich bin ein Fremder. Man sagt er, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihrer Herzen. Sie werden immer unwissender, sie werden immer naiver. Ihr Herz wird immer verhärteter. Und dann sagt 19, sie haben alles Empfinden verloren und sind in der Zügellosigkeit aufgegangen im Sinne von, dass sie jede Art von Unreinigkeit verüben mit unersättlicher Gier. Das ist das Jahr 2017. Wisst ihr, es ist einfach so. Du kannst, wenn du ein bisschen Ahnung hast von diesen Dingen, schlägst du Zeitung auf und guckst dir das an, dann musst du sagen, wir sind da hingegeben als Welt. Und es gibt für die Leute nur eine Rettung. Dass sich zum Herrn Jesus bekehrt, gereinigt werde durch Jesu Blut, dann werden sie Gott schauen, dann sind sie wieder in Ordnung. Er sagt, glückselig, wer das tut. Wer das nicht tut, der hat keine Chance. Keine. Epheser 2, 4. Epheser Brief spielt hier aber große Rolle. Jetzt sagt die Bibel, Gott, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das heißt, er rettet uns. Wir werden plötzlich in Gemeinschaft gebracht mit Gott. Wir können mit unserem Herzensauge Gott sehen. Warum? Weil wir rein sind. Wenn das nicht der Fall ist, das muss man sich einfach vergegenwärtigen, da kann man auch drüber diskutieren und die Menschen haben ja diese Meinung und jene. Man muss einfach in aller Konsequenz das die Leute sagen. Du musst wissen, was die Konsequenz ist. Offenbarung 20, 11 bis 15. Am Schluss. Ich sah einen großen weißen Thron und dem, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. So viel zu der Aussage, jetzt ist er ja gestorben, jetzt hat er Ruhe. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist die Konsequenz, versteht ihr? Das ist einfach Fakt. Ich kann die nicht wegdiskutieren. Und ein Mensch hat nur eine einzige Chance. Wisst ihr, die Juden haben das gewusst im Mosaische Gesetz. Sie haben gewusst, wir müssen gereinigt werden. Darum gab es in 3. Mose 16 einen ungeheuer wichtigen Tag, Yom Kippur, der Versöhnungstag. An diesem Versöhnungstag ging der hohe Priester ins Heiligtum, hat das Blut gesprengt. Und in dem Moment hat Gott die ganze Unreinheit des Volkes hinweggetan. Und in dem Moment war das ganze Volk rein und dann haben die gejubelt. Jetzt haben sie nämlich gewusst, jetzt sind wir rein, jetzt sind wir mit Gott in Ordnung, jetzt haben wir Gemeinschaft. Und 3. Mose 16 ist so ungeheuer wichtig. Wenn man das jetzt auch neutestamentlich sich anzieht, dann sieht man ganz einfach, es geht immer über das gleiche Mittel, über das Blut. Und das Blut wird auf den Sühnedeckel gesprengt. Vers 13, Vers 14. Und wir wissen ja aus Römer 3, 25, wir wissen, dass der Jesus der Sühnedeckel ist. Er ist das, was hier vorgeschattet wird. Da siehst du seine Erlösung, das Sündopfer. Und jetzt sagt die Bibel, er hat das Opfer gebracht, wir wissen das. Er hat diese ganze Sünde, diesen ganzen Dreck bezahlt, gereinigt. Mehr kann man nicht tun. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Es ist so, dass ein Kind es verstehen kann. Die Bibel sagt, er ist der Einzige, der keine Sünde hatte. Der einzige Mensch, der über diese Erde gegangen ist, der gleichzeitig innerlich natürlich die Gottheit hatte, er war der Sohn Gottes. Aber er war der einzige Reine. Und in 4. Mose 19, 19 heißt es, und der Reine soll den Unreinen besprengen, nämlich mit Blut, dass er rein ist. Das heißt, wir müssen den Leuten sagen, du bist unrein, du bist von der Sünde verseucht, du hast den geistlichen Tod. Wenn dich der Herr Jesus nicht reinigt mit seinem Blut, kannst du nicht mit Gott in Gemeinschaft gehen. Gott lässt nur einen Menschen zu sich ran, der gereinigt ist in Jesu Blut. Wenn du keine Gemeinschaft hast mit ihm, wirst du irgendwann dahin gegeben und irgendwann spielt der Teufel mit dir ein übles Spiel und du wirst untergehen. Wieso? Von daher musst du den Leuten das sagen. Die Bibel sagt 2. Korinther 5, 21 und das ist vielleicht die zentrale Botschaft, die Gott uns geben wollte. Den hat den, der von keiner Sünde wusste, der Herr Jesus, zur Sünde gemacht, der hat alle Sünde bezahlt, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jetzt erklärt die Bibel, wie es geht. Jetzt haben wir die Glückseligpreisung. Warum sagt die Bibel, glückselig sind die, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Damit heißt der Umkehrschluss. Wer nicht reinen Herzens ist, wird Gott nicht schauen. Wer Gott nicht schaut, hat keine Gemeinschaft mit ihm. Wer mit Gott keiner Gemeinschaft fähig ist, der ist auch nicht fähig, sauber zu leben. Der wird in die Sünde hineingehen. Der wird dahin gegeben. Der wird das alles erleben und geht unter. Und darum sagt Offenbarung 1, 5 und 6, das ist ganz wichtig, vielleicht die zentrale Botschaft. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Apostelgeschichte 2,21, oben steht ja bei uns an der Wand der Vers, Apostelgeschichte 2,21 sagt klipp und klar, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und das ist der zentrale Punkt. Wenn ein Mensch zu mir Jesus kommt, was macht er dann? Er reinigt ihn von Sünden. Und man kann über das Evangelium diskutieren. Ich kann es nicht ertragen, wenn Prediger hingehen und dann sagen, du musst den Sinn des Lebens suchen. Entschuldigung, ich will doch den Sinn des Lebens nicht. Ich will nicht in die Hölle, oder? Versteht ihr? Ich will doch nicht den Sinn des Lebens. Das ist ein Nebendefekt. Es geht doch nicht um den Sinn des Lebens. Es geht um Überleben. Ich will vom Teufel seinem Einfluss weg. Ich will mit dem Teufel nichts zu tun haben. Ich will nicht dahingegeben sein. Ich will nicht unter dem Gericht Gottes sein, sondern ich will Gott schauen. Ich will mit ihm Gemeinschaft haben, gereinigt durch Jesu Blut. Und alles andere ist zweitrangig. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das muss man den Leuten sagen. Wenn man aus Evangelium erklärt, muss man ihnen sagen, es geht nur darum, dass du gereinigt bist und dann kannst du mit Gott in Gemeinschaft kommen. Du musst gereinigt werden, der Rest ist zweitrangig. Apostelgeschichte 22,16. Bekehrung des Paulus. Was zögerst du, steh auf und lass dich taufen. Aber doch das ist nicht passiert. Es kommt nämlich die Folge. Und lass deine Sünden abwaschen. Wie geht es? Indem du den Namen des Herrn anrufst. Wenn ich den Namen Jesus anrufe, dann werden meine Sünden abgewaschen. Und der alte Gotthold Beck, dieser große Missionar in Japan, der hat uns einmal erklärt, ihre Versammlung, ich glaube es war in Eidlingen, da hat er erklärt und hat gesagt, was ist mit diesen okkulten Leuten? Das sind ja Animisten, die einen Okkult haben. Das heißt, die wenden sich an die Tote, die Japaner. Hat er gesagt, es gibt eigentlich nur ein Mittel, die aus dieser Teufelei herauszureißen, dass sie gerettet werden. Er hat gesagt, es ist ganz einfach. Sie müssen den Namen Jesus anrufen. Er sagt, er bringt ihnen systematisch bei, den Namen Jesus anzurufen. Und in dem Moment, wie sie den Namen Jesus anrufen, bei Paulus, Apostelgeschichte 22,16, werden meine Sünder abgewaschen. Und dann bin ich sofort in Gemeinschaft mit Gott. Ich kann ihn sofort sehen, ich kann ihn begreifen. Beim Bibellesen offenbart er sich mir. Dann bin ich in Gemeinschaft und dann ist alles im grünen Bereich. Und darum heißt es im Johannes 13,10, wer gebadet ist, also wieder geboren, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Wisst ihr, wenn ich wieder geboren bin, bin ich rein. Aber ich habe Berührungspunkte. Das ist jetzt ein Bild. Die Erde ist ja laut 1. Mose 3, Vers 17 verflucht um des Sündenfalls willen und der Quelle dieser Sünde und des Drecks. Und jetzt gehe ich mit den Füßen auf den Boden. Das heißt, ich habe dauernd Berührung. Dadurch werde ich dreckig. Also muss ich aber als Wiedergeborener immer wieder gewaschen werden. Und die Bibel erklärt das auch in Jesaja 64, 4 bis 6. Wie das geistlich ist. Wisst ihr, ich hab gestern aufgeräumt. Ich habe mal, wo ich in Stuttgart war, 11 Jahre nicht aufgeräumt. Von daher habe ich viel Bedarf aufzuräumen. Und ich habe dann etwas aufgeräumt und da hat mir ein Vogel ein Nest gebaut. Da habe ich das Vogelnest entsorgt. Naja, du entsorgst ja nicht jeden Tag ein Vogelnest, gell? Und ich habe da geschwind nicht aufpassen, plötzlich ist mir der ganze Dreck auf den Kopf. Was signalisiert mein Inneres? Dusche. Ist ja klar. Das ist das Bedürfnis, geduscht zu werden von dem Dreck. Wisst ihr, das ist natürlich. Aber wenn ein Mensch der Heilige Geist nicht hat, dann merkt er nicht, dass er innerlich genauso dreckig ist. Das merkt er nur, wenn der Heilige Geist ihn von Sünde überführt. Und jetzt, wenn jemand wieder geboren ist, dann merkst du, wenn du mit dem Dreck in Berührung kommst, dass du dreckig bist. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes beim Bibellesen unter anderem. Dann zeigt dir der Herr beim Bibellesen, hier bist du dreckig, dann musst du mal Jesus dich reinigen lassen. Dann ist die Gemeinschaft mit Gott in Ordnung, dann bist du so, dass du Gott siehst. Das ist dieses Glückselige. Der sagt, glückselig, du bist zu beneiden, wenn du dauernd gereinigt bist, wenn dein Herz rein ist. Das meint er. In Jesaja 64, 4 bis 6 sagt die Bibel, vorher erklärt er das, dass Gott heruntergekommen ist und so weiter. Doch dann sagt er in 4 Mitte, doch siehe, du wurdest zornig, weil wir Sünden begingen und lange Zeit darin geblieben waren. Aber möchte uns doch geholfen werden. Jetzt erklärt er die Folge von der Sünde. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns fort wie der Wind. Und dann sagt er, niemand hat Gott gesucht im nächsten Vers. Niemand hat seinen Namen angerufen. Ist euch das aufgefallen? Man überliest es gern. Durch die Anrufung des Namens Jesu werde ich gereinigt. Das heißt, wenn ich nicht zu Jesus komme und sein Blut in Anspruch nehme, werde ich nicht gereinigt. Und er sagt hier jetzt klipp und klar, und das ist einfach ein entscheidender Punkt, wenn man das nicht tut, sagt hier die Bibel, dann sind wir dahingegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Auch ein Gläubiger muss dauernd gereinigt werden, das muss klar sein. Und du musst den Menschen sagen, das Entscheidende ist, um gerettet zu werden, Reinigung durch Jesu Blut. Das Entscheidende, um geistlich im Geist zu wandeln, das Richtige zu tun, die Frucht des Geistes zu bringen, Gott zu dienen, ist dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Wisst ihr, die Leute haben alle mögliche religiöse Vorstellungen, man macht Jüngerschaftskurse, man macht alles möglich, ist alles okay, alles recht, aber das ist nur Nebensache. Das Entscheidende ist Reinigung durch Jesu Blut. Habe ich die Reinigung durch Jesu Blut nicht, habe ich keine Chance, aber als Gläubiger, ich gehe unter. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Offenbarung 7,14, das ist ein Bild, vordere Entrückung, das ist ein Bild, wo du die Seele im Himmel siehst. Und jetzt kommt die Diskussion zwischen Johannes und diesem Engel, wo er sagt, in 13, das sind Leute mit weißen Kleidern, was sind das für Leute? Und jetzt in 14 heißt es, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht. Jetzt sehen sie Gott. Und die Bibel sagt, es wird wunderbar sein. Sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten. Die Sonne wird sie nicht mehr treffen. Der Herr Jesus wird sie weiden. Sie werden lebendige Wasserquelle haben und Gott wird alle Tränen abwischen. Aber was ist die Bedingung, um in den Himmel zu kommen? Gewaschen durch Jesu Blut. Er sagt hier klipp und klar, das sind die, die gewaschen sind in Jesu Blut. Darum sind sie da, darum sind sie dort. Darum haben sie jetzt die Herrlichkeit, wenn sie gewaschen sind in Jesu Blut. Und in Offenbarung 14,4 sagt die Bibel was ganz Einfaches. Er sagt hier, das sind wieder diese Menschen, sie sind erkauft von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, Hure Babylon. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm und ihrem Mund ist kein Betrug erfunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Sie sind gewaschen durch Jesu Blut und dadurch sind sie wieder jungfräulich. Jungfräulich heißt unberührt. Das heißt, ich bin, wie wenn ich nicht gesündigt hätte. Das macht Jesu Blut. Hat es beim David schon gemacht, das macht es bei uns. Und das ist die einzige Chance, auch in dieser schrecklichen Endzeit zu überleben. Wisst ihr, was ist denn das Wichtigste? Dass ich jetzt Vorräte anlege, kann sinnvoll sein, aber was ist das Wichtigste, dass ich überlebe? Dass ich Vorräte anlege? Dass ich mich endzeitlich mit alle Strömungen beschäftige, dass ich alles weiß, dass ich jeden Satz der Freimaurer zitieren kann, dass ich weiß, wer Piccolo Tiger ist, dass es der Albert Pike war, dass ich weiß, dass es einen freimaurerischen Plan gibt, über drei Weltkriege zur Weltherrschaft zu kommen, dass ich weiß, wie man die Zahl 666 ausrechnet, dass das WWW auch 666 heißt, ja, die Vorwahl von Jerusalem ist auch 666 und die Taxi haben 666 und der Volkszählungsbürger hat die Quersumme 666, wisst ihr, 666 ist überall. Das zerfrisst uns vollständig. Ist das wichtig? Nein. Es nützt mir und dir gar nichts, wenn es hart auf hart geht. Wenn es hart auf hart geht, nützt dir und mir bloß Reinigung durch Jesu Blut. Darum sagt der Jesus, glückselig bist du, wenn dein Herz rein ist. Darum sagt er nicht bisschen rein, sondern rein im Herzen. Also da steht wörtlich, Reinheit des Herzens. Dass mein Herz dauernd gereinigt ist durch Jesu Blut. Und dann hast du die Chance zu überleben. Wisst ihr, wenn der Jesus solche Glückseligpreisungen sagt, dann meint er das wirklich sehr ernst. Und wir müssen das lernen, dass wir unsere eigenen Vorstellungen opfern, aufgeben und beginnen zu denken, wie Gott denkt. Zum Beispiel Psalm 24, 3 und 4. Wir haben ja das Thema gereinigt im Herzen, dann darf ich Gott schauen. Da sagt er, wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz? Das ist immer das Gleiche. Das reine Herz darf zu Gott. Das reine Herz wird Gott schauen. Natürlich nicht mit meinen Augen, das ist erst am Schluss. Jetzt in dieser Zeit werde ich ihn mit den Herzensaugen schauen, aber ich werde ihn sehen. Einmal sagt die Bibel im Jesaja, du wirst den König in seiner Schönheit sehen. Und ganz wichtiger Punkt, es geschieht immer im Glauben. Ich muss glauben, dass es so ist. Wisst ihr, wenn Gott das in der Heiligen Schrift schreibt, dann glaube ich, dass so ist. Dann glaube ich, wenn das Blut mich reinigt, dann bin ich völlig in Ordnung mit Gott. Dann kann mir nichts passieren. Ich muss glauben. Wenn ich es nicht glaube, passiert nichts. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 15, Vers 9. Jetzt kommt ja auch heute die Diskussion auf. Müssen die Juden Christen noch das mosaische Gesetz halten? Müssen wir Heiden Christen es nicht halten? Ist es richtig, wenn messianische Juden, die Tora hochhalten und der Kippa aufsetzen? Wisst ihr, Entschuldigung, darf ich es mal ganz ehrlich sagen? Wenn die Gläubigen keine andere Sorge mehr haben, dann habe ich keine Angst um sie. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Jude wie Heiden, Vers 9, vor Apostelgeschichte 15. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, den Juden und den Heiden nämlich, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Es geht nur darum, gereinigt durch Jesu Blut. Wir haben vorher schon Epheser 2 ab 4 gelesen. Das ist vollkommen Opfer, das ich geschenkt bekomme. Und der ganze Hebräerbrief geht dann nur auf das Thema ein, wie der Zugang zu Gott ist. Der Zugang zu Gott ist immer gleich durch Jesu Blut. Und er sagt dann in Hebräer 10, 22, noch, nachdem er vorher erklärt hat, dass wir durch Jesu Blut das Angesicht Gottes sehr können, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Die Reinigung ist es. Ich habe Zutritt zum innersten Heiligtum. Ja, wen sehe ich denn im innersten Heiligtum? Das Angesicht Gottes. Wer ist das Angesicht Gottes laut Bibel? Der Herr Jesus. Aber wiederum gereinigt. Dann können wir ihn sehen. Jetzt kann man ja sagen, ja, wie geht es? 2. Korinther 3, 17 ist eine Zentralstelle. Man muss einfach hier ganz kindlich und einfach denken, wie die Bibel sagt, wie sie uns das beschreibt. Der Herr ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, jeder Gläubige, indem wir mit unverhülltem Angesicht heißt, ich erhebe das Angesicht, ich bin gereinigt von Sünde. Sehe kein. Die Bibel sagt klipp und klar, wenn du von der Sünde gereinigt bist, erhebst du das Angesicht, bist nicht gereinigt, erhebst es nicht. Also erhobenes Angesicht heißt gereinigt durch Jesu Blut. Sagt er, dann werden wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das heißt, dann sehe ich die Herrlichkeit Jesu, wenn ich gereinigt bin. Dann werde ich verwandelt. Das ist eine Reflexion, wie beim Spiegel, wo Licht draufkommt. Und Jesaja 33, 17 sagt, dann wirst du den König in seiner Schönheit sehen. Dann wirst du auch die Bibel verstehen. Dann wirst du der Herr Jesus im Alten Testament erkennen. Dann beginnt die geistliche Welt sich vor dir zu entfalten. Und dann wird die Welt draußen, die ja dahin gegeben ist, die immer teuflischer wird, uninteressant. Hebräer 12, 2. Er erklärt jetzt, wie man den Kampf gegen die Sünde kämpft, indem wir hinschauen. Das griechische Wort meint eigentlich wegschauen. Auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, die Bibel sagt einfach, du musst hingehe durch Jesu Blut dich reinigen lassen und gehst du zu mir Jesus. Dann öffnest du die Heilige Schrift und dann beginnt er sie lebendig zu machen durch den Heiligen Geist. Und dann wirst du geistlich plötzlich beginnen zu verstehen. Du wirst plötzlich auch innerlich verändert werden, du wirst verwandelt werden. Aber der Einstieg und der entscheidende Punkt und das Element, wo das passiert, ist ein gereinigtes Herz. Ich sage es mal ganz hart. Ohne ein gereinigtes Herz durch Jesu Blut geht gar nichts. Wenn du am Sonntagmorgen oder am Mittwochabend in die Versammlung kommst, die Jugend am Samstag, du kommst in die Versammlung, es ist völlig sinnlos, dass dich da reinsetzt, wenn du nicht hingehst und dich reinigen lässt durch Jesu Blut. Gott kann nur an dir handeln und Gott wird nur mit dir weitergehen, wenn du zur Reinigung kommst. Vielleicht benutzt du die Versammlung, dass du erkennst, dass du gereinigt werden musst. Aber auch das Ziel einer Versammlung ist letztendlich nur, dass Menschen gereinigt werden, dadurch mehr Gemeinschaft haben, mehr Zugang zu Gott und klarer vor Gott stehen. Das ist das Ziel. 1. Petrus 1 sagt, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Wir haben nicht gesehen mit unserem natürlichen Auge. Und jetzt erklärt sie, wie das weitergeht. An ihn glaubt ihr. Der Glaube ersetzt das Sehen und der Glaube ist mein neues Sehen. Obgleich ihr ihn jetzt nicht seht und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Das heißt, es geht über den Glaube. Mein Glaube ist das Sehen. Die Bibel sagt, 2. Korinther 5, 7, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Das heißt, mit meinem Herzen sehe ich jetzt der Jesus, aber nur, wenn ich gereinigt bin. Wenn ich nicht gereinigt bin, ja, was sehe ich dann? Dann sehe ich den Dreck dieser Welt. Und dann sehe ich mich. Dann sehe ich mein Elend, mein Versagen, mein Dreck. Und dann verzweifelt ein Mensch, normal. Sobald ich zu Jesu Blut gehe, wisst ihr, für mich ist das ungeheuer wichtig. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Sobald ich zu meinem Jesus gehe, ist die Sünde weg. Wenn das nicht passiert, habe ich keine Chance. Die Bibel sagt dann in 1. Johannes 3, 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wisst ihr, einst werde ich der Jesus sehen, wie er ist. Jetzt sehe ich ihn mit Herzensauge. Durch Jesu Blut bin ich fähig, durch die Heilige Schrift, den Herr Jesus zu erkennen. Aber dann, wenn das alles zum Endziel kommt, dann werde ich ihn sehen, wie er ist. Und der Jesus selber will das. Er sagt in Johannes 17, 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor grundlegender Welt. Er sagt also, er will, dass wir die Herrlichkeit, die er beim Vater hat, sehen. Und dann, wisst ihr, was das heißen wird, das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt schon durch den Heiligen Geist, durch die Reinigung durch Jesu Blut, der Herr Jesus in seiner Herrlichkeit sehen kann, der König, was wird das denn heißen in der Ewigkeit? Weil die Bibel sagt, 1. Johannes 4, 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Jetzt sehe ich plötzlich durch die Reinigung durch Jesu Blut. Darum sagt der Jesus, glückselig, wenn du das hast, durch das reine Herz, sehe ich in der Heiligen Schrift, plötzlich erkenne ich den Herr Jesus. Es ist wie wenn ich ihn natürlich sehen würde, bloß sehe ich ihn im Glauben mit geistlichen Augen. Und es ist unbeschreiblich. Jetzt sagt die Bibel, wie das geht. Epheser 1, 18. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Meine Augen können nur erleuchtet sein, wenn mein Herz rein ist. Sobald mein Herz rein ist, beginnt der Heilige Geist, meine Augen zu erleuchten, meine Augen des Verständnisses. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Jetzt siehst du die ganze Herrlichkeit Jesu. Jetzt siehst du, was er getan hat. Jetzt siehst du die ungeheure geistliche Güter, die er jedem Gläubigen gibt. Also wenn ein Mensch normal denkt, dann ist ihm dann die Welt egal. Ich weiß, wie leicht mir das sagt, du musst ja in dieser Welt leben. Aber glaub mir, wir werden diese westliche, schöne Welt nicht mehr sehr lange haben. Ich sage nochmals, wir haben bereits eine Grenze überschritten. Entweder sind wir dahin gegeben, dass der Antichrist vollkommt, oder wir sind dahin gegeben, dass ein Krieg entsteht. Aber so wie jetzt geht es nicht mehr weiter. Offenbarung 22, 4. Das ist das große Ziel. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Ich werde Unbeschreibliches erleben, wenn ich im Himmel bin. Aber schon jetzt kann ich Gott mit geistlichen Augen, mit meinem Verständnis in der Heiligen Schrift sehen, wie er ist. Ich sehe zum Beispiel der Herr Jesus, der Gott und Mensch gleichzeitig ist, vom Wesen her. Ich sehe, wie der Herr Jesus außerhalb von Zeit und Raum, seit Grundlegung der Welt, der Opfer bringt. Ja, wer weiß ich das? Von der Schrift. Wer hat mir das gezeigt? Der Heilige Geist macht es lebendig. Und dann siehst du plötzlich ungeheure Dinge, geistlich. Du siehst plötzlich, dass der Jesus wieder Geist ist, weil er zur Rechte des Vaters ist. Du siehst alle diese Herrlichkeiten und dann vergisst du diese Welt. Wisst ihr, diese Welt, von der sagt Paulus, benutze sie, als benutztest du sie gar nicht. Wisst ihr? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter geworden und ich empfinde die Welt langsam als mühsam. Selbst Frühstück finde ich mühsam und ich bin ein leidenschaftlicher Frühstücksmensch. Wisst ihr? Aber ich habe was, das ist mir jetzt erst aufgefallen, in der letzten oder vorletzten Woche hat es begonnen aufzuflammen. Ich denke immer, ach ja, jetzt kommt wieder, bis das Frühstück, bis das alles rum ist. Und dann plötzlich blüht es auf. Jetzt kann ich mich eine Stunde zurückziehen, um im Wort Gottes das auf mich wirken zu lassen. Das ist doch herrlich, oder? Vom Frühstück kurz, nach dem Frühstück lang. Man kann es auch umdreht machen, jeder wie er will. Aber dann kommt diese Herrlichkeit. Und dann wirst du Gott schauen. In seiner Schöne wirst du der König sein, du wirst der Jesus sehen, wie er ist. Jetzt versteht ihr, das alles ist nur möglich durch Jesu Blut. Ich bin im Teufel aus der Kralle herausgekommen durch Jesu Blut. Ich bin gereinigt, der Teufel hat keinen Zugriff durch Jesu Blut. Ich bin meiner Sündenatur letztendlich entflohen durch Jesu Blut. Ich kann dauernd mit Gott in Gemeinschaft sein durch Jesu Blut. Mein Herz kann dauernd rein sein und dann kann ich mit Gott in Gemeinschaft sein und ihn sehen. Und jetzt versteht ihr, warum die Glückseligpreisung in Kurzfassung sagt, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Versteht ihr? Wir brauchen geistlich keine Helden sein, wir brauchen nicht besondere Dinge tun, wir brauchen nicht besondere Heiligungserlebnisse, das alles ist... Einer der größten Führer der Heiligungsbewegung, ich habe es heute mit meinem Bruder diskutiert, der war der Strengste der Strenge, der Heiligste der Heilige, der hat seine Frau behandelt wie Dreck, der hat letztendlich seine Familie so behandelt, dass zumindest der Sohn sich erschossen hat, bei der Tochter ist man nicht sicher, ob sie sich auch vergiftet hat. Auf jeden Fall, der hat ein furchtbares Elend angerichtet. Und ich behaupte jetzt einmal, warum? Weil er nicht in der Reinigung durch Jesu Blut gelebt hat. Er hat in der Strenge gelebt, wisst ihr? Du kannst in der Strenge leben. Wenn du das so siehst wie ich, dass man sich hier absondern muss, dann bringt mich Gott nicht näher, sondern die Reinigung. Wenn ich gereinigt bin, dann sondere ich mich automatisch richtig ab. Je tiefer ich gereinigt bin, je sauberer sondere ich mich ab. Und da, wo ich mich nicht absondere brauche, da sondere ich mich auch nicht ab. Ich bin normal. Wisst ihr, aber alles, der ganze Schlüssel ist Jesu Blut, Reinigung. Und glückselig, das heißt ja zu Deutsch, du bist zu beneiden, wenn du gereinigt bist. Ich gehe heute Abend nicht ins Bett, bevor ich nicht sicher bin, dass alles gereinigt ist. Ich stehe morgen früh nicht auf, obwohl ich ja geschlafen habe, wenn ich nicht sicher bin, dass ich völlig gereinigt bin. Ich kann nicht leben, ohne gereinigt zu sein. Das ist der entscheidende Punkt. Da kann ich Fehler machen. Ich mache viele Fehler im Laufe des Tages. Aber ich habe eine Quelle. Ich kann mich reinigen lassen durch Jesu Blut. Dann kann ich Gott schauen. Da bin ich in Gemeinschaft. Wenn ihr alles vergesst vom Evangelium und gar nichts versteht, aber ihr versteht, dass ihr gereinigt sein müsst durch Jesu Blut und das praktiziert, dann werdet ihr überwinden. Das reicht. Sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut. Sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt. Das kommt automatisch, wenn man gereinigt ist. Dann haben sie sich zum Jesus bekannt. Dann ist er so, wie wir gesungen haben. Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Dann hast du überhaupt nichts, was dich umtreibt als Jesus allein. Dann ist es auch egal, wie es menschlich geht. Denn, wisst ihr, was machst du, wenn du in einer Situation bist wie in Nordkorea, wo du im KZ bist? In Russland war es Gulag. Bei Hitlers KZ. Was machst du, wenn du hier bist? Du hast nichts, aber etwas hast, können sie dir nicht rauben. durch Jesus und sein Blut. Du bist gereinigt. Du weißt genau, wenn ich tot bin, bin ich bei ihm. Die andere fahrt in die Hölle. Du gehst zu ihm. Ist das nicht herrlich? Wisst ihr, und von daher, glückselig, wer ein reines Herz hat. Glückselig, er wird Gott sehen. Er hat Gemeinschaft. Und der Rest, auch in der Endzeit, eher zweitrangig. Lasst euch nicht in irgendwas reintreiben. Das Wichtigste ist die Reinigung durch Jesu Blut und alles andere ist dann zweitrangig. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du diese gewaltige Wahrheit realisiert hast, dass nur wer gereinigt ist von dieser Sündenatur, von dieser furchtbaren, elenden Erbanlage, die in uns drin ist seit dem Sündenfall, die diesen ganzen Dreck und diesen Schmutz und diesen geistlichen Tod, diese Lüge und dieses Unmögliche und die auch der Zerbruch der Menschen, das Zerstören nach Geist, Seele und Leib auch psychisch auslöst, dass du alles getan hast, dass wir gereinigt sein können, dass wir frei sein können, dass wir mit dir und dem Vater im Himmel Gemeinschaft haben können durch dein Blut. Und jetzt, wenn du sagst, glückselig, ihr seid zu beneiden, wenn ihr das habt, dann gib uns Gnade, dass unsere Herzen alle Zeit so rein sein können, dass wir dich und durch dich, der Vater im Himmel, alle Zeit sehen können, dass wir auf der richtigen Spur sind in der Gemeinschaft mit dir und dass alles andere zweitrangig ist. Erbarme dich und ich danke dir dafür. Amen.